Es ist ja so, wenn ich über MeToo und Machtmissbrauch recherchiere, dann geht es oft um Strukturen und um Machtgefälle, die schon Jahre oder Jahrzehnte ausgenutzt werden, ohne dass wir weiter darüber nachgedacht haben. Ob im Filmgeschäft, in der Politik oder im Arbeitsalltag. Vieles, was lange ganz normal war, irritiert mich heute. Vielleicht müsst ihr euch das wie ein richtig unangenehmes Pfeifen vorstellen. Ein Pfeifen, das immer da ist, aber an das man sich gewöhnt, bis man es irgendwann gar nicht mehr hört. Aber wenn man einmal darauf hingewiesen wird, wenn man ausspricht, dass das überhaupt nicht normal ist, dann kriegt man es nicht mehr aus dem Kopf. Im Showgeschäft zum Beispiel, da war es lange völlig normal, dass vor allem männliche Stars so ziemlich alles dürfen. Und dass ihnen alles zur Verfügung steht. Drogen, Exzess, Frauen.
Jetzt, nach dem vergangenen Jahr, ist dieses Pfeifen auch für mich fast unerträglich laut geworden. Wir haben uns für diesen Podcast auf die Suche nach dem Ursprung des Pfeifens gemacht. Wir haben über so große Themen wie Einvernehmlichkeit und Verantwortung diskutiert, über Macht und Ohnmacht, über Grenzen und Ungleichgewicht.
Und über Fans, deren bedingungslose Unterstützung ausgenutzt wird. Über Stars, die ihre große Kraft missbrauchen. Und über Menschen, die genau das schützen. Und dabei habe ich immer wieder gedacht, vielleicht müssen zuerst einmal möglichst viele dieses Pfeifen hören.
Jedes Mal, wenn der irgendein Mädchen sieht, checkt er ab, ob die mit ihm schläft oder nicht.
Also man steigt einer Frau nach. Das ist das Normalste in der Welt. Oder?
Sex, Drugs, Rock'n'Roll. So heißt und so war es schon mehr.
Und ja, Kunst und Künstler kann man, glaube ich, auch letztendlich trennen. Also,
der Fall schlägt hohe Wellen. Nachfragen möchte ich bei der Journalistin Lena Kampf. Sie leiten das Rechercheteam bei der Süddeutschen zu diesem Thema.
Okay, Till's gonna come in here for sex. You have to say no.
Ich bin aufgewacht und Till war auf mir. Und er hat mich dann gefragt, ob er aufhören soll. Und ich habe nicht gewusst, womit, aber ich war schon sehr, also ich war eben nicht ganz da.
Mein Name ist Lena Kampf, ich bin Investigativjournalistin bei der Süddeutschen Zeitung.
Und ich bin Jakob Biazzer, Redakteur im Feuilleton der SZ. Im vergangenen Jahr haben wir recherchiert, zusammen mit vielen Kolleginnen und Kollegen von SZ und NDR, zu den Vorwürfen gegen Till Lindemann. Mehrere Frauen werfen dem Rammstein-Sänger Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe vor. Sie beschreiben ein wie am Fließband laufendes Casting-System, mit dem vor und nach Rammstein-Konzerten junge Frauen für Partys und Sex mit Lindemann rekrutiert wurden. Und dabei haben wir gemerkt, diese Recherche geht über Rammstein hinaus und sie betrifft nicht nur das Musikgeschäft.
Ihr hört Feuerzone, das System Rammstein. Eine siebenteilige Podcast-Serie der Süddeutschen Zeitung. In der wir den Fall Lindemann weitererzählen. In der wir erklären, warum solche Vorwürfe die Gesellschaft so krass spalten. Und warum diese Geschichte unseren Umgang mit MeToo verändern könnte. Das ist Folge 1. Afterparty.
Ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich mich mal so lange und intensiv mit Rammstein auseinandersetzen würde. Um das direkt zu sagen, ich war von der Band immer eher beeindruckt, technisch und auch kommerziell. Die Produktionen sind, zumindest gemessen an den deutschen Standards, extrem ambitioniert und außerdem haben sie immer wieder relativ smarte Brechungen. Der Song Pussy zum Beispiel lebt von seinen bombastischen, Planierraupen, massiven Drums und Gitarren. Dazwischen zirpen aber eben auch immer Flakes ausgesucht nervige und darin immer wieder recht witzige Keyboard-Sounds.
Too big, too small, size does matter after all.
Und auch Lindemanns Lyrik ist in ihren besseren Momenten sehr genau und die auf den ersten Blick oft stumpfe Provokation dadurch gar nicht selten klüger, als man erst denkt. Der Songtext von Pussy basiert auf seinem Gedicht »Was ich liebe« und zeigt ein Motiv, das sich durch viele der Songs zieht. Die Protagonisten sind eben oft genau keine Alpha-Raptoren, sondern alternde, vereinsamte oder vom Leben sonst wie abgehängte Kreaturen. Das entwickelt alles eine Kraft, die auf ihre eigene Art auch sehr stumpf werden kann, an der man aber nur sehr schwer unbeteiligt vorbeiläuft. Was, das muss ich als Popkritiker sagen, zwischen Leuten wie Tim Bensko und Lena Meyer-Landrut schon gut tut. Und die Konzerte und Feuershows dazu, die sind eh gigantisch. Aber Fan bin ich nicht. Aber darum geht es hier auch gar nicht, ob man jetzt für oder gegen Rammstein ist, sondern wir haben, glaube ich, beide erkannt im vergangenen Jahr, was Rammstein eigentlich für ein irres kulturelles Phänomen ist. An der Band und an den Vorwürfen gegen sie entladen sich ganz viele aktuelle Konflikte. Ost-West, Umgang mit der Nazi-Vergangenheit, Kunstfreiheit, Cancel Culture.
Ich habe zu Rammsteins Musik nicht meine richtige Meinung. Also klar kenne ich die, deren Songs laufen manchmal in meinem Spinning-Kurs. Aber für mich ist es fast zweitrangig, wie die Band so klingt. Für mich ging es von Anfang an nicht nur um Rammstein, sondern um das System, das die Band groß gemacht hat. Ich habe mich gefragt, was ist das für eine Industrie, die das Image des hemmungslosen Rockstars so lange befördert hat? Und wer trägt die Verantwortung dafür, ihnen Grenzen zu setzen? Das scheint offenbar sehr schwer zu fallen. Vor allem dann, wenn sie so viel Geld einspielen wie Rammstein.
Und ich würde sogar sagen, dass wir Medien, da vor allem wir Kulturjournalisten, den Mythos Rammstein mit aufgebaut haben. Zumindest für eine bestimmte Gesellschaftsschicht. Viele Feuilletonisten haben Lindemann zum großen, tragischen Lyriker hochgeschrieben und in die brachiale Musik von Rammstein alles Mögliche reininterpretiert. Auch bei uns in der Süddeutschen. Mein Ressortleiter Alexander Gorkow zum Beispiel hat im SZ-Magazin 2012 eine 26-seitige Reportage verfasst, die ich damals wirklich fantastisch fand. Und er hat später zwei Gedichtbände von Lindemann herausgegeben. Als vor einem Jahr die Vorwürfe gegen Lindemann aufkommen, ist für Gorkow ungeachtet dessen sofort klar, wir müssen das recherchieren. Gerade im Feuilleton, wo sonst ja auch der Platz für Rammstein war. Er selbst hält sich aus dieser Recherche komplett raus, um erst gar nicht den Verdacht eines Interessenkonflikts aufkommen zu lassen. Auch über unsere eigene Rolle in Bezug auf Rammstein werden wir in diesem Podcast also sprechen müssen.
Fest steht, Rammstein wurden zu einer der wenigen Bands aus Deutschland, deren Songs überall auf der Welt Menschen mitsingen. Ich meine, die treten in den USA genauso in den größten Hallen auf wie in Russland. Und die Leute brüllen dann, du hasst mich, ganz egal, ob sie verstehen, was sie da singen. Und wenn gegen diese große deutsche Band jetzt solche Vorwürfe im Raum stehen, welche Folgen hat das überhaupt? Ich habe schon öfter über MeToo-Fälle geschrieben. Und meine Erfahrung ist, dass sie häufig so ein kleines, ja, Strohfeuer auslösen. Es wird kurz und heftig darüber diskutiert und dann geht halt der Alltag wieder weiter.
Für mich ist es das erste Mal, dass ich bei so einer Recherche dabei bin. Denn eigentlich bin ich kein Investigativjournalist. Ich schreibe vor allem über Musik, also Konzertkritiken, Porträts, Interviews mit Musikern wie Take That, Joan Baez oder Sido. Solche Sachen. Die Sonnenseite des Pop. Ich habe außerdem selbst 12 Jahre in einer Band gespielt. Wir waren nicht riesig, aber zu Hochzeiten haben wir so 70 Konzerte pro Jahr ungefähr gespielt. Ein paar davon sogar in den USA und in Australien. Das ist eine Weile her, aber ich kann mich auch heute noch extrem über ein gutes Gitarrenriff freuen, über einen gut produzierten Beat oder über den perfekten Reim. Und dann drüber schreiben, was diese Musik besonders macht. Dass die Popwelt auch Schattenseiten hat, Drogen, Fischi-Machtstrukturen, extremes Machotum, das habe ich natürlich auch schon früher gesehen und erlebt und ich habe auch immer wieder drüber geschrieben. Aber erst im vergangenen Jahr habe ich wirklich gemerkt, wie normal ich manche Dinge fand, die nicht okay sind. Durch diese Recherche habe ich zum Beispiel eine Frau kennengelernt, für die Musik genauso wichtig ist wie für mich und die deswegen im vergangenen Jahr durch die Hölle gegangen ist. Wegen ihrer Liebe zur Musik ist sie in eine Situation geraten, die sie körperlich und psychisch an die Grenzen gebracht hat. Und darüber hinaus. Ich laufe im Frühjahr 2024 mit meinem Kollegen Daniel Drepper durch einen kleinen Vorort von Belfast in Nordirland. Ein Team vom NDR ist auch dabei. Und wir sind nicht zum ersten Mal hier. Denn hier begann die Geschichte, die dann um die Welt ging. Hier war ich zum ersten Mal im Juni 2023, als die Welle der Missbrauchsvorwürfe gerade auf Rammstein zugerollt ist. Die Straße ist menschenleer, grau verputzte Häuser reihen sich aneinander, alles wirkt etwas trist. Aber von dem grauen Haus, auf das wir zulaufen, weiß ich schon, dass es drinnen sehr gemütlich ist.
Ach, der kleine Garten.
Ich gehe trotzdem mit gemischten Gefühlen auf die Haustür zu, weil gemütlich wird auch dieses Interview nicht. Schon wieder sind wir deswegen hier und schon wieder stellen wir unangenehme Fragen. Aber die Frau, die wir gleich treffen werden, hat selbst gesagt, sie möchte nicht, dass ihre Geschichte in Vergessenheit gerät. Denn nur so könne verhindert werden, dass andere Frauen das erleben, was sie erlebt habe. Wir klingeln an der Tür und eine Frau mit leuchtend roten Haaren macht uns auf. Shelby Lynn.
Hi.
Hi. Thanks for welcoming the whole group.
Thanks for coming. Hi. Good to see you again.
Yeah,
good to see you. Hi. Big travel group.
Hi. How you doing?
Shelby Lynn war die erste Frau, die im Mai 2023 Till Lindemann öffentlich beschuldigt hat. Bis heute als eine der wenigen mit ihrem Namen, mit ihrem Gesicht und über ihre eigenen Social-Media-Profile. Damals postete sie auf Twitter Erfahrungen von einem Rammstein-Konzert, bei dem sie Lindemann in einem Raum unter der Bühne getroffen habe. Lindemann habe sie zwar nicht angefasst, aber dieser Abend lässt sie bis heute schockiert zurück. Heute wissen wir, es gab schon Dutzende, vielleicht Hunderte Frauen, die vor ihr in die Row Zero und auf spezielle Backstage-Partys eingeladen wurden. Einige von denen, die mit uns gesprochen haben, erheben noch deutlich weitergehende Vorwürfe als Lynn. Aber sie ist diejenige, die zunächst etwas lostritt. Ihr Handy piept noch heute oft. Shelby Lynn sagt, noch immer melden sich Frauen, die von vermeintlichen Übergriffen berichten.
You know, if my phone pings, I don't know if it's going to be my mom texts me, asks me what I want for dinner, or if it's going to be another victim coming forward. You know, there's no stopping it ever.
Shelby Lynn ist für die ganze Welt ein Symbol geworden und für viele Frauen ein Vorbild. Aber für viele Fans von Rammstein wurde sie vor allem ein Hassobjekt. YouTube ist bis heute voll mit Videos über sie.
Ich glaube Shelby Lynn nicht.
Sie hat einen Weg gefunden, Aufmerksamkeit zu generieren.
Wenn man die so auf der Straße sieht, könnte man ja munkeln, dass da manche sie nach dem Preis fragen.
Wie die Dame sich verhält.
Eine Nachricht an sie hat sich Shelby besonders eingebrannt. Jemand wünschte ihr darin, dass sie an Brustkrebs sterben soll.
And the one that always sticks out to me is, I don't even like saying the word, but you fucking cunt, die of breast cancer. How fucking sick is that?
Im vergangenen Jahr habe ich Shelby Lynn nicht nur hier in Nordirland besucht. Ich habe sie bei einer Rede im Bundestag erlebt. Ich habe Videos von einer Veranstaltung gesehen, bei der sie auf der Bühne in Tränen ausbricht und minutenlang nicht weitersprechen kann. Und ich habe immer mehr gedacht, was für einen krassen Druck diese Frau aushalten muss. Wie abschreckend, sagt Lynn mir, muss ihre Erfahrungen auf andere Frauen wirken, die überlegen, von eigenen Erlebnissen zu berichten.
It's terrifying to put yourself out there, one against thousands, all of these fans and the band itself and all the moving parts behind that, to be one against all of that.
Wer kann so eine Rolle schon ausfüllen? Eine Frau alleine gegen eine übermächtige Band und deren Millionen Fans und, wenn man so will, gegen eine milliardenschwere Industrie. Besonders schwer fällt es Lynn immer noch, über das zu sprechen, was im Mai 2023 auf dem Rammstein-Konzert in Vilnius passiert sein soll. Ihre Geschichte wurde später von vielen Seiten angegriffen, vor allem von den Anwälten von Till Lindemann und von seinen Fans. Darüber sprechen wir in einer anderen Folge nochmal ausführlicher. Die Songs von Rammstein, die sind für sie jahrelang etwas ganz Besonderes, sagt Shelby Lynn. Sie muss dann fast automatisch tanzen, erzählt sie.
Just the rhythm of it, they didn't use instruments in a traditional way that a metal band would. I just, you know, it sounded different. It made me wanted to dance, you know, just good, upbeat, but still metal at the same time.
Als im Frühjahr 2023 wieder eine Tour von Rammstein ansteht, will sie sofort hin. Denn live gesehen hat sie die Band bis dahin noch nie.
So, I looked for tickets to Rammstein, but most of the tickets were sold out on resale sites. They were about £700, and then I found one in Lithuania.
Shelby Lynn kauft sich ein Ticket für ein Konzert Mitte Mai 2023 in Vilnius, Litauen. Sie bucht einen Flug, ein Hotelzimmer und überlegt, was sie anziehen will. Ein paar Tage bevor es losgeht, liest Shelby dann in einem Fanforum, dass es über eine Frau namens Alena Makeva die Möglichkeit gibt, irgendwie auf Backstage-Partys von Rammstein zu kommen. Vielleicht kann man da ja sogar die Bandmitglieder treffen, denkt sie. Lynn schreibt Makeva auf Instagram, in ihrem Profil nennt die sich Casting-Direktorin auf Tour mit Till Lindemann.
And I sent her a message asking, how do you get into these after parties? I would love the chance. She asked for my age and where I'm from. I said 24, Ireland.
Alena Makeva fügt Shelby zu einer WhatsApp-Gruppe mit etwa 30 anderen Frauen hinzu, erzählt sie. Da schreibt Makeva auch, was die Frauen zum Konzert anziehen sollen. Bunte Sommerkleider. Mitte Mai 2023 ist es dann soweit. Shelby Lynn fliegt nach Vilnius. Sie checkt in ihr Hotel ein, geht noch eine Pizza essen, um für abends was im Magen zu haben. Irgendwann ist es dann Zeit, sich fertig zu machen für das Konzert. Shelby zieht sich, anders als von Alena empfohlen, aber kein buntes Sommerkleid an. Sie trägt eine schwarze Corsage und einen Minirock im Gothic-Look. Das ist mehr ihr Style. Sie steht dann am Treffpunkt, den Makeva in die Gruppe gepostet hat, an der Konzertlocation. Dort trifft sie zum ersten Mal die anderen Frauen aus der WhatsApp-Gruppe. Sie warten zusammen gut 1,5 Stunden, bis ein Mann kommt, der sich als Joe vorstellt. Er fordert die Frauen auf, sich hintereinander aufzustellen und läuft mit dem Handy an ihnen vorbei, um ihre Körper abzufilmen.
Whenever he started zooming close to me, I'm like, this is weird. That was the point, like, this is weird.
Dieser Joe, das ist Joe Letts, der Rammstein als DJ begleitet und ein Vertrauter von Till Lindemann ist. Und der habe die Frauen gefragt, wer noch nie Backstage bei Rammstein war. Shelby Lynn hebt die Hand und wird ausgewählt. Sie und ein paar andere Frauen dürfen mitkommen. Noch vor dem Konzert dürfen sie Till Lindemann treffen, aber es gibt klare Regeln. Die Frauen sollen Stimmung machen, viel Alkohol trinken und Lindemann nicht auf seine Musik ansprechen, habe Joe gesagt. Und sie hätten ihre Handys abgeben müssen, bevor sie in den kargen Raum hinter der Bühne geführt werden. Lindemann kommt dann nur kurz vorbei. Shelby beschreibt ihn als ziemlich schlecht gelaunt. Er habe die Frauen aufgefordert, mit ihm zu trinken und dann sein Glas gegen die Wand geschmissen. Irgendwann habe er sich neben Shelby aufs Sofa gesetzt, aber so ein richtiges Gespräch kommt nicht zustande, sagt sie. Und dann sei Lindemann auch schon wieder verschwunden. Das Konzert geht gleich los. Bevor Joe Letts die Frauen aber in die Arena führt, spricht er Lynn direkt an. Er habe sie gefragt, ob sie Lindemann während des Konzerts unter der Bühne treffen wolle. So erzählt sie uns das. Während des Songs Deutschland habe der eine 5-minütige Pause. Shelby fragt noch, ob das ein Sex-Ding sei. Und Joe Letts soll geantwortet haben, nein, nein, sie brauche sich keine Sorgen zu machen. Das Konzert beginnt. Shelby Lynn und die anderen Frauen stehen in der Row Zero. Das ist ein spezieller Bereich ganz vorne an der Bühne. Für den kann man keine Tickets kaufen, der ist nur für ausgewählte Gäste. Und während die ersten Songs laufen, nimmt sich Shelby fest vor, nicht mit Joe mitzugehen. So erzählt sie mir das. Aber sie fühlt sich zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr gut. Später wird sie sagen, dass ihr Erinnerungen an Teile des Konzerts fehlen. Sie macht auch Videos von sich während des Konzerts und auf denen wirkt sie doch sehr neben der Spur. Irgendwann erklingen dann die ersten Takte von einem Remix von einem der bekanntesten Rammstein-Songs, Deutschland. Joe Letts, so erzählt Shelby uns das, kommt wie ausgemacht auf sie zu. Er führt sie, erzählt sie weiter, in einen kleinen Raum unter der Bühne. Etwa so groß wie eine Umkleidekabine, verhangen mit schwarzem Stoff, der mit orangefarbenem Tape zusammengehalten wird. So erinnert sich Shelby daran. Sie hat direkt ein ungutes Gefühl.
This is bad. This is a sex thing for sure.
Shelby setzt sich auf den Boden und schlingt die Arme um ihre Beine.
I'm just okay. Till's gonna come in here and ask for sex, and I'm repeating to myself, he wants sex. You have to say no, Shelby. Till's gonna come in here for sex. You have to say no, 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 no.
Sie macht sich bereit. Wenn Till kommt, dann will sie ihm sagen, dass sie keinen Sex mit ihm hat. Er betritt den Raum.
And I immediately say to him, Till, if you're here for sex, I don't want to do that. Sex is very special for me. And he gets very angry and shouts, Joe said that you would. Properly angry. Joe said you would.
Lindemann soll wütend geworden sein, als Shelby ihm sagt, dass sie keinen Sex mit ihm will. Er verschwindet wieder hinter dem Vorhang. Angefasst habe er sie nicht, sagt Shelby. Sie geht zurück in die Row Zero zu den anderen Frauen. Das Konzert geht weiter, die ganze Band steht wieder auf der Bühne. Shelby nimmt ein Video von sich auf, das sie später auf Twitter postet.
Till Lindemann wanted to fuck me. And I said no. He wanted to fuck me. What the fuck?
Noch bevor das Konzert vorbei ist, werden die Frauen aus der Row Zero wieder backstage geführt. Das nächste, an das sie sich erinnern könne, sagt Shelby, sei dann die Afterparty mit der Band. Sie habe Richard Kruspe, dem Rammstein-Gitarristen, gegenüber gesessen. Shelby erzählt, sie fühlt sich merkwürdig erschöpft. Sie hat Schmerzen, sie muss sich übergeben. Um überhaupt in ihr Hotelzimmer zu kommen, braucht sie Hilfe, sagt sie. Sie habe ihre Zimmerkarte verloren.
Two people got me a taxi home and two people at the hotel managed to get me in because I had lost my key card. While I was leaving the venue, I could feel like a small amount of
Im Hotel zieht Lynn sich aus und dabei habe sie blaue Flecken und Blutergüsse an ihrem Oberkörper entdeckt. Sie macht vor dem Spiegel Fotos von diesen Verletzungen. Woher kommen die? Sie habe keine Ahnung gehabt. Für einen kompletten Blackout habe sie aber bei weitem nicht genug getrunken, sagt Lynn. Sie vermutet deshalb, dass ihr jemand was ins Getränk getan hat. Am nächsten Morgen habe sie die Polizei eingeschaltet, sagt Lynn. Aber die Beamten haben keinen Drogentest dabei, erzählt sie auch noch. Sie besorgt sich also selbst einen bei einer Apotheke. Der habe keinen Hinweis darauf gegeben, dass Shelby Lynn etwas ins Getränk gemischt worden war.
Wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen. Es entbrennt sehr schnell ein Kampf um die Deutungshoheit im vergangenen Sommer. Und dabei wurde Shelby Lynns Glaubwürdigkeit immer wieder angegriffen. Oft mittels Informationen, die mit dem eigentlichen Vorwurf des Castingsystems wenig oder eigentlich gar nichts zu tun haben. Monate nach Lynns Besuch in Vilnius veröffentlichen Lindemanns Anwälte eine Pressemitteilung. Darin steht, dass der Drogentest, den sie damals gemacht hat, THC nachgewiesen habe, also den Wirkstoff in Cannabis. Es handele sich dabei nicht um einen Wirkstoff, der üblicherweise in Getränke gemischt wird. Zudem weisen die Anwälte darauf hin, dass Shelby Lynn vorher online behauptet habe, keine Drogen zu nehmen. Es gäbe auch keine Anhaltspunkte, dass die Möglichkeit bestand, Lynn Betäubungsmittel unterzumischen. Lynn habe an dem Abend nachweislich mehr getrunken, als sie zunächst angegeben hatte. Und ihre Erinnerungslücken könnten zudem durch eine Kombination von Alkohol mit einem Antidepressivum, das sie genommen habe, erklärt werden. Und die Verletzung durch impulsive Bewegung oder einen Sturz beim Konzert.
Die Anwälte weisen außerdem darauf hin, dass die Behörden in Vilnius inzwischen zu dem Ergebnis gekommen seien, dass keine hinreichenden Beweise für den Vorwurf vorliegen, dass Shelby Lynn im Rahmen des Rammstein-Konzerts gespiked oder körperlich misshandelt worden sei. Die Staatsanwaltschaft Berlin teile die Einschätzung der litauischen Behörden.
Für die Anwälte von Lindemann ist damit belegt, dass alles falsch sei, was Shelby Lynn behauptet. Dabei greifen sie ja vor allem ihren Vorwurf des Spikings an.
Shelby Lynn hat uns von dem positiven THC-Ergebnis des Drogentests bei unserem Treffen nichts erzählt. Aber ihr Anwalt sagt uns nach der Pressemitteilung, dass der Konsum eine Woche zurückgelegen und nichts mit ihrem Zustand an dem Abend zu tun gehabt hätte. Die massiven Gedächtnislücken würden sich so auf keinen Fall erklären lassen.
Shelby Lynns Geschichte bietet eine Angriffsfläche für die Fans und die Anwälte von Till Lindemann. Aber sie ist eben diejenige, die mit ihren Posts etwas lostritt, das danach viel größer wird.
Es ist der 25. Mai 2023, als sie sich bei Twitter anmeldet und auf ihrem Account @shelbys69666 anfängt zu tippen. Sie schreibt: Ich bin die Frau, die bei Rammstein unter Drogen gesetzt wurde. Ich werde einen großen Post mit allen Fotos, Videos machen, die ich habe. Videos von mir, wie ich ganz klar nicht ganz da bin. Gebt mir eine Stunde Zeit oder so, um alles gut und klar zusammenzustellen, anstatt nur eine zufällige Sammlung von Fotos, Videos, Informationen abzuladen. Hashtag Rammstein. Um 1.48 Uhr deutscher Zeit drückt Shelby Lynn auf Posten.
Das ist ein Donnerstag. Am Wochenende danach bin ich mit Freunden zu Besuch in Bonn. Es ist das Pfingstwochenende. Wir sitzen am Rhein, trinken was, es ist herrliches Wetter. Doch während wir da so sitzen, merke ich auf meinem Handy, auf Twitter geht irgendwie ziemlich viel ab und es zieht mich nach und nach in den Bann. Da geht nicht nur Shelby Lynns Tweet viral, sondern über den Tag immer mehr Posts von Frauen, die behaupten, ähnliche Sachen erlebt zu haben bei Rammstein-Konzerten. Und ich denke mir sofort, dazu sollten wir recherchieren. Am Pfingstsonntag äußern sich dann auch Rammstein selbst. Am 28. Mai 2023 schreibt die Band auf Twitter:
Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschließen, dass sich, was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt.
Was ich interessant finde, Die Band verweist gleich darauf, dass die Behörden nicht ermitteln. Das heißt für Rammstein offenbar so viel wie: Was wollt ihr denn? Hier gibt es nichts zu sehen. Als könne nur dann, wenn Behörden ermitteln, eine Sache auch falsch sein oder wahr. Über die Grenzen von Strafrecht und Moral werden wir in diesem Podcast noch sprechen.
Jakob, wir haben ja am Sonntag dann schon telefoniert und uns für die SZ entschieden, dass wir da was machen wollen. Am Pfingstmontag, ich stand gerade am Bahnhof und wollte zurück nach Berlin, da hat mich dann Daniel Drepper angerufen. Daniel leitet die Recherchekooperation aus SZ, WDR und NDR und wir haben schon öfter zusammen recherchiert. Und er hat mich dann auch gefragt, ob wir bei der SZ uns das anschauen würden, also die Vorwürfe gegen Rammstein, und dass er dem auch gerne nachgehen würde. Uns war klar, wenn wir dazu recherchieren wollen, müssen wir mit Menschen sprechen, die dabei waren und die sich ja jetzt auf Social Media auch teilweise schon äußern. Und dort kommen wir auch am besten mit diesen Leuten in Kontakt, um uns eben selbst ein Bild machen zu können. Und deswegen haben wir uns dann zu einem sehr ungewöhnlichen Schritt entschieden. Daniel schreibt am 29. Mai 2023 auf Twitter:
Wer in den vergangenen Jahren Erfahrungen mit Rammstein und Row Zero gemacht hat, kann sich gerne vertraulich an Lena Kampf oder mich wenden. Wir recherchieren bereits. Hashtag MeToo.
Innerhalb weniger Stunden läuft Daniels Postfach quasi voll. Es melden sich Dutzende Frauen, die von Erfahrungen rund um Rammstein-Konzerte berichten.
Lieber Daniel, ich bin leider nicht überrascht, diese ganze
Geschichte. Ich habe Ihren Aufwand gesehen, Erlebnisse rund um Rammstein zu teilen.
Ich war letztes Jahr Backstage bei Rammstein
und einen kleinen Teil zur Aufklärung beitragen.
Eine der ersten Frauen, die sich bei Daniel melden, kommt aus Wien. Wir nennen sie in diesem Podcast Kaya Richard.
Es war auch eigentlich eine ganz spontane Reaktion von mir, mich da jetzt zu melden. Und eigentlich habe ich mir gedacht, ja, ich rede jetzt privat mit den Leuten, und einfach nur, weil ich diese ganzen Tausenden wirklich unglaublich viele Kommentare gesehen habe, die gleich alles komplett widerlegen wollten und gesagt haben, das kann gar nicht sein. Und das war einfach ausschlaggebend für mich, wieder diese intensive emotionale Reaktion, die einfach schreien wollte, so, wie könnt ihr das sagen? Ihr wisst das ja gar nicht.
Kaya Richard meldet sich also bei uns, weil sie Shelby Lynns Geschichte stützen will. Weil sie sich durch Shelbys Post erinnert fühlt an das, was sie selbst erlebt habe nach einem Rammstein-Konzert 2019 in ihrer Heimatstadt Wien. Auch Kaya war wie Shelby Lynn großer Rammstein-Fan. Sie hat lange gebraucht, um ihr Erlebnis mit Till Lindemann zu verarbeiten.
Wenn es eben eine Person ist, zu der man aufschaut und deren Musik man mag und die halt ein Star ist, und auch wenn die Kunst von dieser Person eine Bedeutung, für einen Stellenwert für sich selbst hat, man fühlt sich auf gewisse Weise irgendwie auch besonders oder geehrt und lässt einfach Dinge auch durchgehen oder sieht sie ganz anders, als wenn irgendeine andere Person das machen würde.
Kaya Richard geht mit ihrer Mutter auf das Konzert im August 2019. Dort im Publikum wird sie plötzlich von einem Mann zur Afterparty eingeladen. Der Mann heißt Joe Letts. Auf der Party wird Kaya von einer Frau angesprochen, die sich als Alena vorstellt. Die fragt sie, ob sie noch mitkommen möchte in ein Hotel, um Till kennenzulernen. Kaya sagt zu und fährt mit. Auch andere junge Frauen sind dabei. Und sie erzählt uns, sie habe noch gefragt, ob denn auch alle volljährig seien. In der Hotellobby trifft die Gruppe dann Till Lindemann. Kaya darf sogar direkt neben ihm sitzen.
Wir sind in einem Kreis gesessen um so einen Tisch herum und in der Mitte gab es Wodka für alle. Und meine Erinnerungen sind dann schon ein bisschen rissig geworden.
Kaya trinkt viel an diesem Abend. Sie erinnert sich heute nur noch an einzelne Momente, kurze Ausschnitte, Schlaglichter von dieser Nacht. Sie weiß noch, dass sie mit Till Lindemann und einem anderen Mann im Aufzug nach oben fährt. Sie sagt, sie sei nicht mehr bei sich gewesen, bis sie in einem Hotelzimmer wieder zu sich kommt.
Ich bin aufgewacht und Till war auf mir. Und er hat mich dann gefragt, ob er aufhören soll. Und ich habe nicht gewusst, womit, aber ich war schon sehr, also ich war eben nicht ganz da. Ich kann nicht sagen, ich wurde penetriert von irgendwas. Ich kann sagen, ich war auf einem Bett und ein Mann war über mir und ich bin gerade aufgewacht und er hat mich gefragt, ob er aufhören soll.
Also, um das hier noch einmal ganz klar zu sagen, es geht nicht nur um Partys oder um Sex oder um Groupie-Kultur, was auch immer das gerade noch ist. Es geht auch nicht nur um einzelne Fehltritte, sondern es geht offenbar um ein System, das Lindemann gezielt Frauen zugeführt hat. Und eben um einzelne Frauen, die dabei von sexuellen Übergriffen sprechen. Aber als die ersten Vorwürfe gegen Rammstein und Till Lindemann bekannt werden, da weiß ich noch, wie gleich die ersten komischen Witzchen gemacht wurden. Dieter Nuhr zum Beispiel, dessen Show im ersten Jahr Millionen Menschen anschauen, hat damals natürlich auch über dieses Thema geredet. Und zwar, naja, so.
Was mich ein bisschen überrascht bei der ganzen Sache ist, dass viele überrascht sind. Rammstein war's, auf meiner Kuschelrock-CD waren die nicht drauf. Ich habe auch nicht erwartet, dass die auf einer Rammstein-Aftershow-Orgie einen Stuhlkreis bilden, sich an den Händen fassen, um über tiefe Gefühle zu diskutieren.
Ja, und solche Sachen haben sich ja auch die Frauen anhören müssen, die uns ihre Geschichten anvertraut haben. Es geht natürlich nicht an denen vorbei. Das, was die hören, ist, die sind ja selbst schuld.
Es ist auch sonst ein eigenartiges Konzept von Kunst. Also nur weil Lindemann in Texten von Missbrauch singt, ist es ja nicht wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher, dass er ein Täter ist. Gerade bei so einem sensiblen Thema muss man seine eigenen Stereotype deshalb doppelt hinterfragen. Das ist auch was, was ich in unserer Recherche immer und immer wieder gemerkt habe.
So eine Berichterstattung wie dieser Podcast ist natürlich auch eine extreme Abwägung von Persönlichkeitsrechten, die auch Till Lindemann und seine Band haben. Wir berichten jedenfalls nicht leichtfertig über die Sexualität von Personen. Diese sogenannte Verdachtsberichterstattung ist streng geregelt.
Deshalb haben wir auch von Anfang an damit gerechnet, dass wir angegriffen werden für unsere Berichterstattung. Auch von den Anwälten von Till Lindemann natürlich. Und von denen gehen wir davon aus, zumindest mal, dass sie auch hier wieder ganz genau zuhören. Also an dieser Stelle liebe Grüße nach Berlin in die Kanzlei.
Die Frauen, die in diesem Podcast zu Wort kommen, haben wir mehr als ein Jahr lang begleitet, sie immer wieder getroffen. Und für mich war das schon extrem berührend zu sehen, was die Veröffentlichung unserer Recherche und die ganzen Diskussionen, die danach geführt wurden, bei ihnen ausgelöst hat. Es haben sich seit unseren ersten Artikeln immer mehr Frauen bei uns gemeldet. Frauen, die neue Vorwürfe gegen Rammstein erheben und die auch hier zu Wort kommen werden. Und auch Frauen, die eine gute Zeit hatten bei Rammstein Afterpartys. Und natürlich wollten wir genauso mit der anderen Seite sprechen. Von Anfang an haben wir Till Lindemann und die anderen Rammstein-Mitglieder um Interviews gebeten. Das wurde bisher immer abgelehnt, aber wir versuchen es für diesen Podcast natürlich weiter. Till Lindemann und Flake Lorenz weisen den Vorwurf zurück, dass sie jemals gegen den Willen von Frauen sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Die Ermittlungen gegen Till Lindemann wurden im Sommer 2023 eingestellt. Keine der Frauen, mit denen wir gesprochen haben, hat gegenüber den Ermittlern eine Aussage gemacht.
Die Band ist übrigens in diesen Tagen, genau ein Jahr nach Shelby Lynns erstem Post, wieder auf Tournee in Europa unterwegs. Und die meisten Shows waren nach wenigen Stunden ausverkauft.
Dear fans, to make sure passing through the entry, please be ready to show your ticket.
Es ist Mitte Mai und ich bin auf dem Weg zum Messegelände in Dresden. Hier spielen Rammstein heute den ersten Auftritt in Deutschland auf ihrer Europe Stadium Tour 2024. 50.000 Fans werden vor der Bühne erwartet und wenn ich mich unter denen so umschaue, dann wundert es mich nicht, dass man in der Branche munkelt, dass Rammstein den meisten Band-Merch überhaupt verkauft. Wirklich fast jeder trägt hier ein Band-T-Shirt mit Rammstein-Print. Die Leute trinken Bier aus Plastikbechern. Am Pizzastand gibt es vor mir ein wenig Unruhe, weil die Pizzen mit Salami und Schinken gerade aus sind und es die kommenden 5 Minuten nur Margarita gibt. Ansonsten herrscht aber typische gelöste Vorkonzertstimmung.
Winter ist vorbei, Sonne scheint, kein großer Wind, Parkplatzsituation ist scheiße, aber wir freuen uns auf die Mucke.
Auf ein geiles Konzert, auf eine geile Show, geile Pyroshow und einfach eine gute Stimmung, eine gute Zeit.
Aber nicht alle in Dresden sind begeistert vom Auftritt der 6 Rammstein-Männer. Schon eine Stunde vorher hat sich eine Gruppe von ungefähr 170 Menschen in der Dresdner Neustadt versammelt, um gegen den Auftritt heute Abend zu protestieren.
Wir und viele andere sind fassungslos, wie diese Band und ihre AnhängerInnen einfach über die zahlreichen Anschuldigungen hinwegsehen können und weitermachen, als wäre nie etwas gewesen.
Die Demo wurde organisiert vom Bündnis Konsequenzen für Rammstein. Es forderte in einem offenen Brief an die Stadt die Absage der 4 geplanten Konzerte in Dresden. Es sind vor allem junge Menschen hier, fast genauso viele Männer wie Frauen. Vor einem roten Minivan werden ein paar Reden gehalten. Eine Regenbogenfahne mit Antifa-Logo wird geschwenkt. Sie alle vereint die Wut über die Situation im Fall Rammstein.
Weil ich Rammstein scheiße finde und weil ich scheiße finde, wie sie ihre Macht ausgenutzt haben, um einfach das zu machen, worauf sie Bock haben. Und deswegen bin ich hier und weil ich es nicht einsehe, dass sie ohne irgendeine Konsequenz davon kommen.
Ich habe die Band, als ich 16 war, schon noch immer noch relativ häufig gehört und bin jetzt 33 und ich dachte mir, nee, das geht so nicht weiter und habe mein Fandasein quittiert.
Die Gruppe setzt sich von der Neustadt in Bewegung und macht sich auf den Weg über die Elbe in Richtung Messegelände. Da, wo die Rammstein-Fans gerade auf dem Weg zum Konzert sind. Sie halten Plakate und Transparente hoch. Darauf steht Konsequenzen für Rammstein. Vor Gericht statt auf die Bühne. Oder keine Show für Täter. Oder auch Fuck Rammstein.
Keine Show für Täter, heute oder später. Rammstein ist scheiße, ihr seid die Beweise.
Als die Demonstration am Messegelände ankommt, gibt es ein paar Rufe zwischen den Fans und den Protestierenden. Aber der Größenunterschied ist gigantisch. Circa 100 Demonstrierende sind noch übrig und ihnen stehen ungefähr 50.000 Rammstein-Fans gegenüber. Aber was sagen die eigentlich inzwischen zu den Vorwürfen gegen Lindemann?
Natürlich hat es mich auch beschäftigt, was in den letzten Monaten passiert ist. Ob man das noch machen kann, nicht kann, ist eine Sache, die mich umtreibt, auf jeden Fall. Ja.
Ist mir egal. Ich bin mit Rammstein aufgewachsen, kenne Rammstein seit über 20 Jahren und gehört zum Business, ist halt so.
Ganz ehrlich, es ist ja auch eine Rockband. Und wer dort zu einer Aftershow-Party geht, sollte klar sein, dass das kein Kaffeeklatsch oder Topfschlagen ist. Also, es wird schon was dran sein, aber sorry, da sind auch die Leute selber dran schuld, die da hingehen. Tut mir leid.
Und man hat es noch im Hinterkopf, ja. Weil an den Vorwürfen wird höchstwahrscheinlich auch was dran sein.
Ja, meines Wissens ist ja bisher gerichtlich noch nichts bewiesen und solange es kein Urteil gibt, gilt die Unschuldsvermutung. Das ist nun mal so.
Mit je mehr Leuten ich vor dem Konzert spreche, desto deutlicher merke ich auch, im Diskurs geht es längst nicht nur um einen Musiker, dem Machtmissbrauch vorgeworfen wird. Es geht um Konsens, Gleichberechtigung, Cancel Culture und auch um Kulturkampf. Manche der Leute, die ich vor dem Konzert treffe, sind auf dem Weg in die sogenannte Feuerzone. Das ist der Bereich bei Rammstein-Konzerten direkt vor der Bühne. Da, wo man die Flammen der Feuershow besonders heiß auf der Haut spürt. Wo man besser kein Plastik-T-Shirt tragen sollte. Und so haben wir ja auch unseren Podcast genannt, weil diese Feuerzone sich nach den Vorwürfen gegen Till Lindemann ausgeweitet hat. Sie ist nicht mehr nur vor der Bühne, sondern auch hier vor dem Stadion, in der Kneipe oder beim Abendessen mit Kollegen. Wenn es um Rammstein geht, dann ist inzwischen fast die ganze Gesellschaft zur Feuerzone geworden. Das ist auch einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen. Weil das Thema Rammstein eine Projektionsfläche für so viel geworden ist. Bist du für oder bist du gegen sie? Bist du für ein Weiter-so oder ein So-nicht-mehr? Auf welcher Seite stehst du?
Aber wer sind diese 6 Männer eigentlich, die so viel ausgelöst haben? Wo hat ihre Geschichte angefangen und wie sind sie so berühmt und erfolgreich geworden?
Ich weiß, dass sie schon mal eine andere Band hatten, dieses Feeling B in der DDR. Da weiß ich was. Ja, also im Punkrock haben die ja angefangen dann, genau, im Osten damals noch.
Rammstein sind genau, ja. Ostdeutsch. So, Feeling B, sage ich nur, wer sich mit der Geschichte auskennt. Punkszene, ja, das ist, so sind die entstanden.
Rammstein besteht aus 6 Mitgliedern. Till Lindemann, Christian Lorenz, genannt Flake, Paul Landers, Christoph Schneider, Richard Kruspe und Oliver Riedel. Alle 6 sind in der DDR aufgewachsen und zu Musikern geworden. Im Osten haben sie aber noch in verschiedenen Bands gespielt. Bei First Arsch, Das elegante Chaos, Die Firma oder Feeling B. Da klangen sie noch mehr nach Punk und nach Anarchie als heute.
Ein Sommertag 1988 auf einem Campingplatz am Ostseestrand. Einige Wohnwagen und Trabis stehen zwischen Pinienbäumen. Die Menschen sind mit Matten und Sonnenschirmen auf dem Weg zum Strand. Eine Szene aus der DEFA-Doku Flüstern und Schreien. Am Volleyballnetz hängt eine schwarze Stofffahne. Darauf steht in weißer Schrift Feeling B. Und als es etwas später wird, schallt eine Durchsage durch die Lautsprecher des Campingplatzes.
Werte Urlauber, Phoenix Bay aus Prenzlauer Berg wird in den nächsten 2 Stunden auf der Strandpromenade ein Konzert geben. Wir bitten um Ihr Verständnis bei eventuell auftretender Lärmbelästigung.
Mitten auf dem Strand hat sich ein Halbkreis um Feeling Bay gebildet. Ein paar Punks springen zur Musik im Sand herum, manche sitzen in Strandkörben und rauchen, andere stehen daneben und beobachten die Szene. Der Song Artic von Feeling Bay ist ein tollrüpeliges Stück Musik, das mit ganz ähnlichen Brechungen arbeitet, wie man sie später auch bei Rammstein finden wird. Kreischende Gitarren, ein anarchischer, fast schon Fußball-Hooligan-artiger Gesang. Und im Kontrast dazu dann aber beschwingtes Pfeifen und so ein Plastik-Keyboard-Sound.
Zwei Männer singen vor der schwarzen Stoffbahne und ein paar Boxen in die Mikros. Einer davon hat eine Gitarre in der Hand. Er trägt weite Klamotten und hat zerzauste blonde Haare. Im Hintergrund steht ein schlaksiger Mann am Keyboard. Den Kopf gebeugt nickt er im Takt. Der Mann am Keyboard, das ist Christian Flake-Lorenz, der heutige Keyboarder von Rammstein. Und der blonde Mann mit der wilden Frisur, das ist Paul Landers, heute Gitarrist bei Rammstein. Beide damals Anfang 20. Sänger und Kopf von Feeling Bay ist Aljoscha Rompe. Er lebt heute nicht mehr. Und hinten am Schlagzeug sitzt ein Mann namens Falk Schettler. Er trommelt im Rhythmus mit.
Die Idee dieser Aktion war ja tatsächlich so eine Art, wie sagt man das, Guerilla-Auftritt. Man fährt mit dem Bus auf den Zeltplatz, mitten rein in den Wald, packt alles aus, holt die Kabel und dann wird aufgebaut und gespielt. Und das war in der Regel nicht angekündigt. Also die Leute waren alle echt überrascht, haben gedacht, hä, was sind das für Verrückte?
Falk Schettler ist damals Aushilfsschlagzeuger bei Feeling Bay. Er spielt eigentlich in einer anderen DDR-Band, die sich Einriss nennt. Aber die Szene ist gut vernetzt, die Bands spielen oft zusammen auf Festivals, hängen in denselben Kneipen rum.
Feeling Bay haben wir kennengelernt auf einer Veranstaltung in Schwerin. Da waren wir beide als Band und dann war so ein Künstler und eine Frau, da wurde eine nackte Frau angemalt und also das, was damals so modern war. Und ich fand Feeling Bay ziemlich schräg. Ich habe gedacht, das gibt's überhaupt nicht. So was machen die für einen Scheiß. Ne? Das war wirklich lustig.
Teil dieser etwas schrägen Szene ist damals auch eine Band namens First Arsch. Das ist die Kurzform für First Autonome Randalierer Schwerins.
Der damalige Sänger, der hat einen Unsinn gesungen oder gerufen. Das war mehr so ein Rufer. Da haben wir wirklich vor Lachen auf dem Boden gelegen. Das war so kurios. Ich höre immer noch so, Margarine, Margarine, ich habe mein Lied verloren. So, das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe, weil das war einfach absurd.
Das Stasi-Regime will damals den Eindruck vermitteln, dass in der DDR kulturelle Freiheit herrscht. Deshalb bekommt Ende der 80er Jahre sogar eine Band wie First Arsch eine Spielerlaubnis. Dem Antrag auf Auftritt wird stattgegeben. Aber nur, wenn sie sich dafür in First Art umbenennen. Gitarre spielt Richard Kruspe. Und der Schlagzeuger der Band ist Till Lindemann.
Bei First Arsch oder Art macht Lindemann seine ersten musikalischen Erfahrungen als Texter und auch am Mikro, wie hier beim Song Big Dong. Ein vom Klavier getragenes, noch sehr schleppend und verstolpert gespieltes Stück, bei dem es auch schon relativ deutlich, wenn auch etwas dadaistischer, um Sex oder vielleicht auch Liebe geht. Lindemanns Stimme klingt da noch unausgereifter, etwas höher und unsicherer, irgendwie suchend fast. Aber man erkennt ihn trotzdem sofort. Till Lindemann wächst am Schweriner See und in Rostock auf. Seine Mutter ist Kulturjournalistin, der Vater Schriftsteller und Lyriker. Und auch Lindemann selbst entdeckt früh das Dichten für sich, schreibt er jedenfalls. Schon mit 9 Jahren will er erste lyrische Fragmente geschrieben haben. Als Jugendlicher schwimmt er außerdem viel. Er nimmt sogar mal fast an den Olympischen Spielen teil, fliegt aber laut eigener Aussage aus dem Kader, weil er sich bei der Jugend-WM aus dem Hotel geschlichen und sich von Sportlern aus Westdeutschland klassenfeindliche Aufkleber besorgt. Mit 22 bekommt er eine Tochter, arbeitet dann als Korbflechter und Handwerker. Außerdem geht er gerne fischen und jagen.
Gitarrist Paul Landers hat später in einem Interview mit dem Tagesspiegel mal gesagt, ohne die DDR gäbe es Rammstein genauso wenig wie ohne den Westen. Die Band sei ein Zwei-Komponenten-Gebilde. Flake und Lindemann schauen später unterschiedlich auf die Zeit, vor und nach dem Fall der Mauer. Flake sagt,
ich persönlich habe da irgendeinen Schaden aus der Vergangenheit oder so, weil ich fand den Osten gut. Und ich war, auch wenn man dagegen Musik gemacht hat oder so, hatte ich doch meinen Platz gefunden, den ich gut fand und wo ich mich sehr wohl gefühlt habe.
Lindemann erinnert sich vor dem Hintergrund von Rammstein-Musik in einer Doku so an den Bruch nach der DDR.
Wir durften nie was sagen. Das hatten wir ja schon im Osten damals. Und mit allem hast du die Gelegenheit, du kannst alles sagen, was du willst, kannst alles singen, was du willst. Und auch auf der Bühne halbwegs machen, was du willst. Und du schreist es dir natürlich in dem Moment von der Seele.
Bis heute haben sie in der Band wahrscheinlich eine der engsten Freundschaften. Flake Lorenz und Till Lindemann. Die beiden sind quasi die extremen Pole der Band. Allein schon optisch. Da ist der eher schlaksige, fast androgyne und immer wieder fast harlekinhafte Keyboarder Flake. Und dann ist da Till Lindemann. Statur wie ein Boxer, voller Piercings, gefärbte Haare, großer Rockstar-Gestus.
Flake und Lindemann. Zwei Männer, die an einem Abend im Dezember 2002 eine Frau kennenlernen. Da ist ihre Band schon sehr erfolgreich. Da sind Rammstein schon ein paar Mal durch die USA getourt. Ihre Single Feuer frei hält sich 9 Wochen in den Charts. Die Begegnung ist 20 Jahre her. Wer weiß, ob sich Flake und Lindemann an den Abend erinnern. Aber die Frau kann ihn nicht vergessen. Wir nennen sie in diesem Podcast Jasmin Stevens.
Meine Freundin hatte mich angerufen und hat gesagt, du hast die Chance, Till kennenzulernen. Der kommt nach Berlin und gibt eine Autogrammstunde wegen seines Buches. Dann dachte ich, ja cool, geh ich hin. Und ich bin halt mit ein paar Bekannten da hingegangen. Ich weiß, dass ich mich da in die Schlange gestellt habe. Dann habe ich erstmal einen Fotograf angequatscht und meinte, wollen wir nicht mal Fotos machen? Und das war auch eine zwielichtige Gestalt. Und dann stand ich da, dann war ich dran und dann habe ich danach noch mit meinen Freunden da so ein bisschen abseits gestanden und dann haben wir da noch ein bisschen gewartet. Und habe mir das dann unterzeichnen lassen und habe ihm kurz gequatscht und gesagt, dass wir da noch was trinken gehen und ob er mitkommen möchte. Also ich hatte dieses Denken, was man halt manchmal als Jugendliche hat, dass man denkt, ja wieso, mir gehört doch eh die Welt. Und das hatte ich schon, dass ich... Und dann habe ich halt meiner Mama vorher erzählt und meinte, du, also wenn ich Rockstar wäre, dann würde ich mich ja auch freuen, wenn ab und zu mal jemand fragt, willst du nicht was trinken gehen, weil wie lernt man denn sonst Leute kennen? Also es war irgendwie so mein Gedanke damals, dass ich dachte, ja, wenn die immer nur in ihrer Blase sind, ist doch auch öde und es ist doch eigentlich nett. Ist ja auch ein Kompliment. Und dann habe ich das Mama erzählt und meinte, ich frage den heute. Und meinte, ja, mach mal. Naja, dann habe ich ihn halt gefragt. Wir saßen so auf so einer kleinen Empore an einem großen Tisch und dann sind Till und Flake da reinmarschiert und haben sich aber an einen separaten Tisch gesetzt und sind nicht direkt zu uns an den Tisch gekommen. Und dann bin ich hin auf Socken, weil ich hohe Schuhe anhatte und die waren mir unbequem, das weiß ich noch, und bin ich auf Socken zu denen hin und mich damit an den Tisch gesetzt. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, naja, ich bin 17, der nimmt mich doch gar nicht ernst. So, das war eigentlich mein Hauptgedanke. Der nimmt doch kein 17-jähriges Mädchen ernst. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der mich auch mit nach Hause nehmen will. Soweit habe ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, wie cool, ich lerne ihn kennen, oh, wie schön. Und ich war da auch naiv, so offensichtlich. Und dann, als er gesagt hat, ja, wir gehen da jetzt noch zu Flake nach Hause, willst du mitkommen? Hab ich gedacht, ja cool, das ist doch super. Also ja, mutig war ich schon immer und bin es auch immer noch. Und wenn ich was wirklich will, dann ist es mir auch egal, also was Leute denken. Und mehr als geh weg, kann ja nicht passieren, dachte ich. Ist dann doch mehr passiert.
Das war die erste Folge von Feuerzone, das System Rammstein. Einem 7-teiligen SZ-Podcast über eine deutsche Band, MeToo und die Musikindustrie.
In den kommenden Folgen hört ihr, wie uns immer mehr Frauen von Erlebnissen mit Till Lindemann erzählen. Und in diesen Geschichten fällt uns ein Muster auf.
Wir sollten im Voraus alle unser bestes Foto, unser hübsches Foto an Alina schicken.
Und dann hat Joe mich in der ersten Reihe gesehen, der an diesem Abend zum Beispiel eben die Aftershow-Partybänder verteilt hat.
Wir versuchen auch zu verstehen, wieso ausgerechnet diese 6 Ostpunks zum international bekanntesten deutschen Musikact werden konnten und zu einer Band, die sich offenbar alles erlauben kann.
Na, Lynch war schon so ein Türöffner, also auf jeden Fall. Da ging für uns, bei uns so eine Tür in dieser Kunstrichtung auf. Ja.
Man hat, wenn man von der Bühne kommt, eine ganz eigenartige Chemie im Körper. Und die muss so kompensiert werden.
Dann haben sie Till und mich in so einen Hundefänger gesperrt und mit Handschellen hinten so an der Stange so festgemacht, ins Gefängnis gefahren.
Aber wir wollen auch weitergehen und vom Fall Rammstein auf die ganze Musikindustrie schauen. Welche Strukturen machen so etwas möglich?
Mit Hinblick auf die Rammstein-Sache, wenn jetzt gesagt wird, wir wussten das ja alles gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, Bullshit. Das weiß jeder. Wenn selbst die Praktikanten, die neu kommen, das wissen und das hören, da bin ich sicher, dass auch die Vorstände das wissen.
Das wird ja mitgetragen von den Leuten, die drumherum sind. Ja? Also zumindest Tourmanagement und Management, die da eigentlich einen wertebasierten Kodex haben müssten, dass bestimmte Dinge nicht gehen, tragen das mit. Die sind mitschuldig.
Was sagt das Strafrecht zu den Vorwürfen gegen Till Lindemann?
Also wenn ein Mann sich wie ein Arsch benimmt, sage ich mal, dann sind wir alle erschrocken, aber es muss eben keine Straftat sein.
Und welche Rolle spielen die Medien, also wir, im Diskurs um MeToo-Geschichten?
Wir leben in einem täterschützenden System und die wenigen Whistleblower werden halt zerquetscht. Und mein Fall ist das beste Beispiel dafür. Dass ich noch lebe, ist ein mittleres Wunder.
Folge 2 könnt ihr mit einem SZ-Plus-Zugang jetzt schon hören. Auf sz.de/Rammstein oder in der SZ-Nachrichten-App. Da gibt es auch ein kostenloses Probeabo für 4 Wochen. Und abonniert doch den neuen Push-Kanal Podcast in der weißen SZ-Nachrichten-App, um keine Folge zu verpassen.
Das war Afterparty, die erste Folge von Feuerzone, das System Rammstein. Moderation und Redaktion Jakob Jatzer und ich, Lena Kampf. Rechercheteam Süddeutsche Zeitung Jakob Jatzer, Daniel Drepper, Sebastian Erb, Laura Hertreiter, Lena Kampf und Ralf Wiegand. Feuerzone ist eine SZ-Plus-Serie. Redaktionsleitung Patrick Bauer. Projektleitung Antonia Franz. Redaktion und Skript Antonia Franz, Helen Krüger-Jansson und Nadja Schlüter. Redaktionelle Mitarbeit Maja Görz und Leonard Scharfenberg. Dramaturgische Beratung Till Krause. Produktion und Sounddesign Julia Ongert. Mitarbeit Caroline Lenk. Produktmanagement Oliver Neumann. Rechtliche Beratung Joris Großgerge und Stefanie Nabrotzki. Zitierte Quellen Flüstern und Schreien, Rammstein in Amerika, Deutsche Welle, Viva, ARD, Freundschaft, die Freie Deutsche Jugend, YouTube-Kanäle Tara Human, Maximilian Pütz, Habitat, Lebensraum Deutschland, Ronan Dimension, Störte Priest, Der entfesselte Mann.
Zitierte Musik, nachgepfiffene Melodie von Engel, Song ursprünglich von Richard Z. Kruspe, Till Lindemann, Dr. Christian Lorenz, Paul Landers, Christoph Dom Schneider, Oliver Riedel von Rammstein, nachfolgend zusammengefasst als Rammstein aus dem Album Sehnsucht. Pussy von Rammstein aus dem Album Liebe ist für alle da. Mix mir einen Drink von Feeling B, geschrieben von Aljoscha Rompe aus dem Album Hea Hoa Hoa Hea Hea Hoa. Artig von Feeling B, hier live in der DEFA-Produktion Flüstern und Schreien von 1988. Neonlicht von Die Firma, geschrieben von Tatjana Besson, Ki Pankonen, Frank Tröger aus dem Album Kinder der Maschinenrepublik. Superstition und Big Dong von Jörg Emilke, Paul Landers, Richard Z. Kruspe und Till Lindemann von First Arsch aus dem Album Saddle Up.